Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sascha Wandhöfer. Hallo. Biden ist alt, Trump ein verurteilter Straftäter. George Clooney fordert Biden zum Rücktritt auf. Biden tritt zurück, Trump greift Harris an, Harris greift Trump an. So klingt, jetzt mal ganz stark verkürzt zusammengefasst, der Wahlkampf in den USA. Zumindest kommt das bei unserem Hörer Hendrik Zech ein bisschen so an. Er findet, wir gucken zu sehr auf die Personen und zu wenig auf Inhalte. Herr Zech, was fehlt Ihnen da? Worüber sprechen deutsche Medien zu selten aus Ihrer Sicht?
Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir mehr Fokus auf Inhalte und weniger Fokus auf Menschen legen. Also dazu sei gesagt, das präsidentielle System in den USA, da hat der Präsident natürlich mehr Macht als der Kanzler in Deutschland. Es ist also irgendwo gerechtfertigt und wenn man sich die Ereignisse des bisherigen Wahlkampfs so anschaut, das Attentat, Sie haben es ja gerade aufgezählt, das sind ja wirklich historische Ereignisse, wo man auch durchaus mal einen Blick drauf werfen kann. Aber ich finde eben, dass es um nichts anderes mehr geht als um Personen, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Aber es sind eben hauptsächlich Wahlkampfkommentare, die man so mitbekommt. Wer liegt gerade vorne, wer liegt gerade hinten? Wie schafft Harris es jetzt zum Beispiel auf TikTok, Trump zu besiegen? Das ist zwar alles irgendwo spannend aus einer vielleicht sportlichen Perspektive, aber ich meine, inhaltlich hört man vielleicht maximal was zu Ukraine oder zu Israel, wie es da dann weitergehen könnte unter dem jeweiligen Kandidaten. Und zwei Extreme, die mir jetzt aufgefallen sind, das war einerseits der Spiegel, der eben die Kleidung von Kamala Harris kommentiert hat, wo eben gesagt wurde, okay, es ist jetzt schon ein Unterschied, ob man sich rot anzieht, ob man Schuhe mit Absätzen oder ohne anzieht. Und die Neue Zürcher Zeitung hat sich da, finde ich, einen ähnlichen Artikel erlaubt, als es um ihre Lache ging. Nach dem Motto, so darf eine Politikerin nicht lachen. Und das hat so einen starken Personenfokus, man hört gar nichts vom Inhalt. Ich frage mich da, ob das mediale Auftreten einer Person also wirklich so wichtiger ist als die Politik, die die Person machen würde oder macht.
Dann holen wir noch zu uns in die Runde Doris Simon, US-Korrespondentin fürs Deutschlandradio. Frau Simon, Sie berichten gerade selbst viel natürlich über das, was im US-Wahlkampf alles passiert. Und das ist ja auch einfach jede Menge gerade. Es war jede Menge, was auf Personen auch in der Berichterstattung ja zurückgehen musste. Aber nehmen Sie uns einmal mit, wie entscheiden Sie denn, worüber berichtet wird, worüber Sie berichten?
Also den Fall, den ich von Kolleginnen und Kollegen manchmal aus anderen Medien kenne, dass da die Redaktion irgendwo in Deutschland anruft und sagt, jetzt mach mal und schreib mal und so weiter, den gibt es bei mir eigentlich selten bis nie. Es ist meistens ein Gespräch, was man jetzt als nächstes für berichtenswert hält. Und eben habe ich gehört, diese Klage, man hört nicht die Inhalte. Da würde ich mal sagen, man liest die vielleicht nicht, vor allem nicht in den Beispielen, die genannt wurden. Ich habe mich nie mit Kamala Harris Lache beschäftigt. Und es ist ja auch bezeichnend, dass eine europäische Zeitung gleich der Meinung ist, man darf so nicht lachen. Und ich habe mich auch nicht mit Mode oder Aussehen von Kamala Harris beschäftigt. Dieses Pauschalurteil, dass zu wenig Inhalte besprochen werden, das kann ich überhaupt nicht teilen. Und dass sich das alles nur auf Politiker konzentriert, auch nicht. Ich muss sagen, in meiner Arbeitsweise berichte ich natürlich über das, was in Washington passiert, entschieden wird und natürlich in den letzten Wochen mit einem starken Fokus auf Personen. Das ist aber in den letzten Wochen ganz selbstverständlich. Aber ich fahre auch jeden Monat raus irgendwo, nicht an die Küsten, irgendwo in die Mitte des Landes, um eben mit Leuten zu sprechen über Dinge, die sie beschäftigen. Ich war jetzt vor dem Parteitag in Milwaukee zum Beispiel in Wisconsin unterwegs und habe mit den Leuten da gesprochen, was sie denn interessiert, was für sie wichtig ist in diesem Wahlkampf, jenseits der Personen. Darüber eine Reportage gemacht. Ich habe jetzt noch eine, da bin ich nur nicht zugekommen, wegen der vielen Ereignisse der letzten 2-3 Wochen, über das große Problem von Wohnungsnot. Ein riesiges Problem, gerade auch für junge Menschen, die in einem eigentlich Käuferland in den USA, mietet man nicht, sondern kauft, sich das nicht mehr leisten können wegen hoher Zinsen. Gleichzeitig sind die Mieten extrem, auch auf dem Land. Wir reden nicht von New York oder Washington, sondern auch auf dem Land eben explodiert. Solche Geschichten. Also ich würde schon sagen, und von den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, viele sind schon dabei, auch andere Dinge zu beschreiben als die Kleidung und das Auftreten von Kandidatinnen und Kandidaten. Auf der anderen Seite ist hier so viel in diesem Wahlkampf eben nicht inhaltszentriert. Das ist noch anders als in Deutschland, wo wirklich ganz ganz viel auf Personen geht und wo erstaunlich wenig über die Schlagzeilen hinweg über Inhalte wirklich diskutiert wird. Insofern vermischt sich das auch.
Vertiefen wir gleich natürlich noch alles. Vorher würde ich aber gerne noch Herrn Kirschbaum in unsere Runde nehmen. Eric Kirschbaum, Deutschland-Korrespondent der LA Times in Berlin. Herr Kirschbaum, wie blicken Sie auf die deutsche Berichterstattung über die USA und den US-Wahlkampf?
Ja, im Großen und Ganzen ist es eine tolle Berichterstattung. Es sind hunderte von deutschen Journalisten in den USA unterwegs und viele sind in Washington und New York. Und ich glaube, die deutsche Publikum bekommt wirklich ein sehr ausführliches Bild von, was in den USA los ist. Leider gibt es in Deutschland nur ein paar Dutzend amerikanische Journalisten, die über Deutschland berichten. Das ist ganz anders, ganz unterschiedlich. Das hängt ein bisschen von der öffentlich-rechtlichen Situation in den USA, was kaum gibt im Vergleich zu Deutschland. Aber die Deutschen haben wirklich eine gute Berichterstattung. Nichtsdestotrotz, manchmal gibt es viel Meinung in den Berichten aus den USA. Amerikanischer Journalismus es wird getrennt zwischen Meinung und Berichterstattung. Und manchmal vermischt sich diese Grenzen in Deutschland. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich einen Journalist sehe, der einen Kommentar macht in den Nachrichten in Deutschland. Das kennen wir nicht in Amerika so, dass der gleiche Person einen Kommentar und eine Berichterstattung macht. Aber ich glaube, deutsche Journalistinnen in den USA haben von den Fehlern 2016 gelernt, wo nicht genug auf dem Midwest Flyover States geguckt worden ist. Und wie Frau Siemen gesagt hat, macht sie das jetzt regelmäßig. Und ich glaube, die Deutschlandfunk-Zuhörer, die kriegen schon ein gutes Bild von den Problemen in dem quer durch das Land. Und das sind wirklich große Probleme. Und es ist gut, wenn Deutsche mehr wissen über der Frust in den Flyover States, in den Midwest, wenn die USA viel Geld ausgibt für Verteidigung in Europa, für Ukraine und dann Länder wie Deutschland immer ihr schwarzes Null haben und viel weniger in Verteidigung ausgeben. Das ist ein Frust und Trump und die Republican Party, die reden viel darüber und das wird immer ein bisschen besser verstanden in den USA. Und ich meine, die USA ist ein riesiges Land mit 50 verschiedenen Bundesstaaten und man kann das wirklich nicht 1:1 vergleichen mit Deutschland. Manchmal habe ich das Gefühl, deutsche Medien vertiefen diese Unterschiede nicht. Zum Beispiel die Parteien in den USA sind sehr schwach. Deswegen könnte einer wie Trump so hoch steigen. Die Partei ist kein Filter in den USA. Der Chef der Republican Party ist eine ganz schwache Figur. Nicht wie in Deutschland, wo der Vorsitzende der SPD oder CDU eine ganz starke Figur ist. Solche kleinen Unterschiede manchmal werden vielleicht nicht so hoch kommen in den deutschen Medien, Berichterstattung. Aber im Allgemeinen ist es wirklich eine ausführliche, tolle Berichterstattung. Und wenn man das angucken kann und die Zeit nimmt, dann hat man schon ein gutes Bild. Und wie gesagt, ich glaube, von den Fehlern von 2016, wenn zu viel auf die Küste fokussiert worden ist, das hat sich schon geändert, glaube ich.
Herr Zech, Sie hatten ja aber auch zwei konkrete Kritikpunkte, wo es inhaltlich wird, was Ihnen so in der Berichterstattung zu wenig besprochen wurde. Da war zum einen die Entscheidung des Supreme Courts in den USA über die Teilimmunität von Präsidenten. Da ging es konkret um Gerichtsverfahren gegen Donald Trump. Und das andere Project 2025, ein, naja, sagen wir mal, Art Regierungsprogramm einer Stiftung, die ersten Tage einer Regierung Trump schon mal vorausplant, von der sich Trump allerdings auch distanziert hat. Das kommt Ihnen zu kurz.
Genau, also erstmal würde ich mich den vorigen RednerInnen anschließen. Es wird natürlich viel über die USA berichtet und auch ein breites Bild dargestellt. Jedoch gibt es, finde ich, jetzt ein paar Entwicklungen, die man wirklich nur am Rande kurz gehört hat und die dann auch nicht groß aufgegriffen wurden. Zum Beispiel jetzt, wenn wir mal auf Letzteres eingehen, was Sie jetzt genannt haben, Project 2025, dass Trump eben den Christen oder einer christlichen Gruppierung versprochen hat, dass wenn sie Trump jetzt wählen, dass sie ihn dann nächstes Mal nicht nochmal wählen müssen. Nach dem Motto, dass da vielleicht große institutionelle Änderungen anstehen könnten. Und das geht eben in gewisser Weise auch Hand in Hand mit diesem Supreme Court-Urteil, das ihm jetzt ja in gewisser Weise gewährt hat, das Kapitol war es, glaube ich, was gestürmt wurde, ne? Dass das ohne große Konsequenzen ist. Und da würde mich jetzt einfach nur mal eine detailliertere Einordnung interessieren. Wie sehen Sie das?
Zu Project 2025. Das ist ein fast tausendseitiges Konvolut unter dem Dach der sehr, sehr konservativ rechten Heritage Stiftung. Und dass wir da nicht drüber berichtet haben als deutsche Medien, würde ich einfach mal sagen, stimmt nicht und auch nicht ausführlich genug. Ich verfolge die deutsche Presse nicht, weil ich der Meinung bin, sie ist es nicht wert, sondern weil ich so viel Aufmerksamkeit brauche für alles, was hier im Land passiert. Ich kann nur sagen, ich habe im November, Dezember schon recherchiert und ich glaube im Januar oder Ende Dezember habe ich eine 20-minütige Sendung gemacht. Was ist das? Was bedeutet das? Ich hatte einen konservativen Thinktanker drin. Ich habe eine Frau interviewt, die sich viele Jahre lang mit den intellektuellen Erzkonservativen, zum Beispiel am Claremont-Institut und so weiter, beschäftigt hat, um das mal aufzufächern, was ist dieses Project 2025. Und habe es dann aber auch abgeglichen mit dem, was Donald Trump so in seinen Wahlkampfreden sagt. Denn ob er sich jetzt distanziert oder nicht, das zählt überhaupt nichts bei Donald Trump. Das kann total taktisch sein. Das ist auch jemand, der sich nicht gern von irgendjemand irgendwas sagen lässt. Wenn es ihm später in den Kram passt, nimmt er die Dinge. Zum anderen Punkt. Er hat in der Wahlkampfrede jetzt vor evangelikalen und sehr konservativen Christen genau das gesagt. Wenn wir das jetzt diesmal richtig hinbekommen, dann braucht ihr nie wieder wählen gehen. Ihr geht jetzt nur wählen. Nur bei Donald Trump kommt, und das haben wir schon in den ersten 4 Jahren seiner Präsidentschaft erlebt, kommt jeden Tag irgendetwas. Und wenn ich sage irgendein Spruch, heißt das nicht, dass es nicht passieren kann bei ihm. Aber jeden Tag kommt so etwas, was provokativ ist, was einen Haufen Berichterstattung auslösen soll, was wahnsinnig verstärkt wird in den sozialen Netzwerken. Und ehrlich gesagt habe ich dazu jetzt keinen einzelnen Beitrag gemacht, weil so vieles, was vielleicht auch nicht so provokativ ist, von dem, was Donald Trump sagt und was in seinem Umkreis, Stephen Miller und andere, gedacht und geplant wird, mindestens so gefährlich ist wie dieser Spruch. Das heißt, das kann man bei Gelegenheit meiner Meinung nach einfließen lassen. Ich würde da jetzt nicht extra nochmal einen Bericht drüber machen, weil genau das ja dieses: Ich ziehe alles hoch, was dieser Mann sagt, und ich springe über jedes Stöckchen. Natürlich muss das bei Gelegenheit wieder mal aufgebracht werden. Und das andere, die Gerichtsentscheidung, dass eben anscheinend doch ein Mensch, nämlich der Präsident, über dem Gesetz steht, in Umwandlung dieses berühmten Zitats von Theodore Roosevelt, "No man above the law", das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und es ist ein weiterer Beleg für eine Tendenz in diesem obersten Gericht, Freiheiten entgegen dem eigentlich sehr amerikanischen Gedanken, Freiheiten von Menschen einzuschränken. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Freiheiten wie zum Beispiel auch das bundesweite Recht auf Abtreibung. Ja, darüber muss man berichten, aber man muss halt immer wieder es miterwähnen. Ich finde es wichtiger im Zusammenhang mit Entwicklungen, die passieren, weil ich ja hier auch aktuell berichten muss, diese Dinge mal wieder in Erinnerung zu rufen, als nur einmal darüber zu berichten. Aber ich kann jetzt zum Beispiel weder über diese Entscheidung des Supreme Court oder über Project 2025 ständig wieder neu berichten. Es muss nur immer wieder meiner Meinung nach dran erinnert werden. Ich kann es nicht, weil so viel anderes jeden Tag passiert.
Herr Zech, ist vielleicht genau das etwas, was Sie sich mehr wünschen würden, dass in deutschen Medien häufiger dran erinnert wird und statt dann eben über die Kleidung von Kamala Harris lieber nochmal sowas aufgegriffen wird wie Project 2025.
Genau, also mir geht es ja um den generellen Eindruck, den ich als Medienkonsument habe. Das geht jetzt nicht nur um die Medien, die im Deutschlandfunk gesendet werden oder die vom RND veröffentlicht werden, sondern um die Gesamtheit der Medien, die mir eben zur Verfügung stehen und die so auf einen reinprasseln. Und was mir jetzt halt noch ein bisschen durch den Kopf geht, ist, ich stimme Ihnen natürlich vollkommen zu, dass man nicht über jedes Stöckchen springen sollte, dass Trump da eben aufmacht. Das haben wir in der deutschen AfD genauso, das Problem. Ich sehe jetzt aber diese beiden Punkte nicht als separate Dinge, sondern als einen einzelnen Punkt, der sich quasi ineinander verstärkt. Denn wir sehen doch, dass diese mögliche Eskalation von Donald Trump verstärkt wird durch dieses Supreme Court-Urteil. Mich würde vielleicht auch mal interessieren, was ist jetzt alles erlaubt? Darf der Präsident seinen Kontrahenten erschießen zum Beispiel? Ne? Ich meine, wenn das Kapitol gestürmt werden darf, die Institutionen untergraben werden dürfen, wo endet diese Immunität? Vielleicht auch eine Frage an Herrn Kirschbaum. Deswegen sehe ich das nicht als einzelne Punkte, die man immer mal wieder in den Raum werfen sollte, sondern als eine große Entwicklung, die man vielleicht doch eher kontinuierlicher beobachten sollte.
Ja, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass Deutschland hat eine Geschichte und die Angst, dass die Demokratie kaputt gemacht werden kann, ist natürlich in Deutschland viel größer als in den USA. Ich glaube an diese Institutionen und 2017 habe ich auch gedacht, die Institutionen würden Trump seine Grenze zeigen und ich glaube, die haben das auch gemacht, nicht nur Congress und Supreme Court, sondern auch die Medien. Die Medien berichtet immer ganz hart gegen Trump und über Trump. Und ich glaube, das wird weiter so. Und in Deutschland mit den anderen Geschichten, man guckt ganz schnell und ganz genau auf diese Dinge, die klingen wie Anfang an Diktatur. Wenn Trump sagt zum Beispiel, er muss nur für einen Tag eine Diktatur sein, ich glaube, viele Amerikaner nehmen das nicht so ernst, weil die denken, er meint das nicht so buchstäblich, wie in Deutschland das aufgenommen wird. Und natürlich ist es besorgniserregend, diese Supreme Court-Entscheidungen. Man muss gucken, wie das geht. Aber ich glaube nicht, dass jemand denkt, Trump könnte den Vizepräsident erschießen lassen und das würde durchgehen. Das würde nicht so einfach sein. Ich glaube im Allgemeinen, die deutsche Meinung über Trump ist viel, viel negativer als in anderen Ländern, vor allem in den USA. Ich meine, ich weiß, Deutsche können das nicht fassen, dass 50% oder knapp 50% der Amerikaner wählen Donald Trump, dass er mehr Stimmen hat als alle anderen Republican-Candidates davor, 74 Millionen und so, dass Trump unheimlich populär unter viele Leute ist. Und es ist nicht, weil die eine Diktatur wollen, aber seine starke Führung finden die ganz toll, unter anderen Dingen. Und die fühlen sich abgehängt und einer redet seine Sprache. Aber es ist nicht dieses Sehnsucht nach einer Diktatur, das die haben. Und die Amerikaner haben einfach eine andere Geschichte. Und diese Institutionen sind mehr als 250 Jahre alt und die haben gut gehalten. Und ich glaube und viele Amerikaner glauben, diese Institutionen werden vielleicht herausgefordert bei einem Präsident wie Donald Trump. Vor allem eine zweite Amtszeit, aber die werden stärker sein, diese Institutionen. Es ist eine andere Geschichte, dass die Amerikaner haben.
Ich würde jetzt nicht fragen wollen, nehmen deutsche Medien Trump vielleicht zu ernst, aber würden Sie sagen, in der deutschen Debatte dann, Herr Kirschbaum, dass deutsche Medien vielleicht dann doch auf Trump zu kritisch blicken oder zu kritisch auf die Person Trump zumindest und irgendwie das Phänomen nicht erklärt bekommen?
Kritisch ist okay, aber es ist sehr negativ. Und es gab eine Harvard-Umfrage 2017 und die deutsche Medien war 98% negative Berichte über Trump. Das war viel negativer als in den USA und auch in anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Deutschen haben so viel über ihre eigene Geschichte gelernt, wie zerbrechlich eine Demokratie ist. Es ist total verständlich, dass die deutschen Medien so negativ sind. Aber ich weiß nicht, ob das Bild reflektiert, was in den USA ist. Ich deutsche Journalistinnen, mit denen ich in den USA unterwegs bin, die sind immer erstaunt, wie populär Trump ist und wie vernünftig seine Argumente manchmal klingen und wie gut die ankommen bei den Leuten. Aber ist es eben so? Und die sehen nicht die Gefahr, dass die Deutschen sehen. Viele Amerikaner sehen die Demokratie nicht so gefährdet durch so jemanden wie Trump.
Vielleicht kann ich ein Beispiel bringen. Ich war beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee und genau diesen Zwiespalt erlebe ich ja wie alle meine deutschen Kolleginnen in den USA immer wieder, dass wir sehen, was Donald Trump sagt, wie er sich verhält und dass wir natürlich aber, wenn wir ein bisschen reisen und weggehen von New York, Washington und Kalifornien, dass wir natürlich mitbekommen, wie sehr viele Menschen das gut finden, die groben Linien von dem, was Donald Trump vertritt. Eben mit aller Energie, mit aller auch Brutalität gegen Migration ohne Papiere zum Beispiel. Auf dem Parteitag in Milwaukee, das war, ich habe es häufiger dort gesagt in Gesprächen, es war wie eine vorweggenommene Siegesfeier, die Stimmung da. Da waren eben nicht nur Menschen, wie man in Deutschland oft denkt, die nicht denken können dabei und deswegen Donald Trump so gut finden. Da waren auch Menschen dabei, ich habe mit mehreren gesprochen, die gebildet sind, die genauso mindestens so klug sind wie wir in der Runde und die aber völlig überzeugt sind, und ich meine das nicht ironisch, sondern einfach als feststellen, die völlig überzeugt sind, dass Donald Trump der richtige Mann ist, um das Land noch mal 4 Jahre zu leiten. Und ich finde, als Journalist habe ich dann die Pflicht, das dann auch so zu sagen, und zwar ohne eben Ironie, sondern ganz im Ernst. Aber, und da kommt, glaube ich, das rein, was Herr Kirschbaum gerade sagte, dieses Bewusstsein als Deutsche, was eben passieren kann, wie sich Dinge wahnsinnig schnell entwickelt haben in den Jahren 32 und 33 bei uns in Deutschland. Das im Hinterkopf habend erinnere ich mich, dass ich eben diese Stimmung geschildert habe, genau das, dass es hier eine wahnsinnige Übereinstimmung gibt zwischen Menschen aller Farbe, die da waren, und aller Aggregatzustände, dass Donald Trump der Richtige ist. Aber dass eben auch alle diese Menschen, die ich da gesprochen habe, der Meinung sind, dass die Wahl 2020 gefälscht war, dass Joe Biden unrechtmäßig Präsident der USA ist und dass es eigentlich schon damals hätte Donald Trump sein müssen, um einfach das gesamte Bild mal wieder darzustellen und Erinnerung zu rufen, ja, diese Menschen würden alles tun, damit Trump wieder gewählt wird. Aber es gibt da eben ein Element, wo sich für mich der Boden arg bewegt.
Das sind interessante Punkte. Ich finde aber, das unterstreicht doch irgendwo auch, dass da jetzt eventuell vielleicht bei der nächsten Wahl vielleicht eine Richtung eingeschlagen werden kann, die man sich als demokratische Person nicht unbedingt wünschen kann. Wenn man eben sich anguckt, dass von den republikanischen KritikerInnen die Wahl Bidens nicht anerkannt wurde. So. Und jetzt frage ich mich in gewisser Weise auch, was passiert, wenn das jetzt nochmal passiert. Also ja, wenn nach einer vernünftigen Wahl Kamala Harris oder die demokratische Präsidentin dann gewählt wird, was würde das Trump-Lager dann machen? Würde das Kapitol nochmal gestürmt werden oder sagen die dann, okay, letztes Mal war es vielleicht ein bisschen dubios, aber dieses Mal kann es ja dann doch Harris geworden sein. Also das wäre jetzt natürlich eine Spekulation,
was da machbar
ist. Ne? Genau, das meine ich, ne? Dass man eben, dass das schon ernste Schritte da für einen Abbau der Demokratie sind. Und das geht mit dem Ganzen natürlich Hand in Hand, dass jetzt die Judikative, also das Supreme Court, auch von Trump, ne, dadurch, dass der ja seine Richter da einsetzen konnte, hat er schon die Judikative, er hat als Präsident die Exekutive und die Bürger hat er jetzt in gewisser Weise auch hinter sich versammeln können. Also ich finde, das geht halt Hand in Hand damit, dass wir da vor einer großen Gefahr stehen, dass die amerikanische Demokratie eben große Einbußen erleiden wird.
Ich würde vielleicht noch einmal kurz weg von Donald Trump kommen. Irgendwie sind wir doch wieder ein bisschen drauf reingefallen und reden jetzt sehr viel über Trump. Aber ihre eigentliche Kritik war ja tatsächlich auch, dass wir zu viel über Biden, Trump, Harris, insgesamt über Personen sprechen und ja auch ein bisschen zu wenig darüber, was passiert eigentlich nach der Wahl, egal wer es dann wird, mit Blick auf Auswirkungen auf Deutschland, auf Europa in Sachen Sicherheitspolitik, die USA als Verbündeter, als Demokratie. Auch das ja Themen, bei denen Sie denken, na, das kommt mir ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung.
Ja, aber darf ich da was sagen? Wir haben doch jetzt gerade an der Diskussion gemerkt, wie sehr eben das verknüpft ist, dass man nicht über das eine sprechen kann, ohne über die Personen zu sprechen. Das ist hier ein Präsidialsystem. Das ist auf Personen ausgerichtet. Das ist keine parlamentarische Demokratie wie bei uns. Das habe ich auch sehr oft erlebt, jetzt in dem ganzen Zusammenhang mit Joe Biden. Wann verzichtet er auf seine Kandidatur? Warum kann die Partei ihn da nicht bedrängen? Ja, weil er der Präsident ist, weil es eben, wie Erik Kirschbaum sagt, nicht irgendeine starke Partei gibt oder einen Parteitag, der ihn abwählen könnte. Hier ist es anders. Das ist der eine Punkt. Wir sehen, wie eng die Dinge mit Personen vermischt sind. Das heißt jetzt nicht, dass man nur Personenberichterstattung machen soll, aber es ist schwerer zu trennen. Und was das andere angeht, das ist natürlich unheimlich hypothetisch. Es gibt Ideen, was Kamala Harris als Kandidatin machen würde, vielleicht dann auch umsetzen würde, aber das ist alles noch sehr hypothetisch. Und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, jetzt darüber zu berichten, was dann irgendwie nach dem 5. November passiert, nach den Wahlen. Zumal, eben wurde es angesprochen, mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr noch beschäftigt, was passiert dann wirklich, sollte Donald Trump die Wahl nicht gewinnen und Kamala Harris gewinnt die Wahl. Denn zur Wahrheit gehört auch, 2020 war der Versuch von Donald Trump zu sagen, mir ist die Wahl gestohlen worden, hier ist betrogen worden. Das war alles recht improvisiert. Dieses Mal gibt es in vielen US-Bundesstaaten Menschen, die der Meinung sind, 2020 ist alles falsch gelaufen, die jetzt in bestimmten Ämtern sind auf lokalem Level, wo sie zum Beispiel sagen können, nein, ich bestätige die Wahl in meinem Bezirk nicht. Das ist alles viel gefährlicher, weil viel geplanter. Das beschäftigt mich im Augenblick mehr.
Ja, aber wenn man 2020 zurückschaut, es gab viel Republican-Amtsinhaber, die gegen Trump gestellt haben. Ich denke in Georgia, an Brian Kemp. Der sagte nein.
In Arizona.
Trump hat Druck ausgeübt. Genau, der Trump wollte Druck ausüben, aber viele Republikaner haben gesagt, nee, das geht nicht. Und ich glaube, es gibt Millionen von amerikanischen Amtsinhabern, die werden das nicht einfach akzeptieren. Ich glaube, die Demokratie ist viel besser, stärker geankert in den USA als in Deutschland. Ich glaube, der Durchschnittsamerikaner denkt nicht so in so dunklen Szenarien, dass die Demokratie ist in Gefahr. Ein Beispiel, ich weiß, die Berichterstattung konzentriert sich in Deutschland auch in anderen Ländern oft auf den Präsident. Manche in Deutschland haben das Gefühl, dass der Präsident so allmächtig ist. Aber eigentlich der Kongress in den USA ist auch sehr, sehr mächtig. Und Donald Trump wollte, wir wissen das alle, eine Mauer bauen zwischen Texas und Mexiko. Der hat nur ein paar Kilometer geschafft oder ein paar hundert Kilometer, weil Kongress das Geld nicht gegeben hat. Und das hat mir auch gezeigt in Trump 1, dass er das Kongress nicht durchkriegen könnte mit dem Geld, weil Kongress dagegen war. So wie stark ist Donald Trump, wenn er nicht einmal eine große Wahlkampfversprechung durchdrücken könnte, weil der Kongress so stark war. Und das wünsche ich mir auch, dass die Deutschen und vor allem die deutschen Medien vielleicht das ein bisschen betonen kann, obwohl der Präsident natürlich sehr, sehr starke Rolle hat, aber der Kongress in den USA auch eine starke Rolle. Und es gibt diese Institutionen in den USA, vor allem die Medien, die vierte Instanz, die werden sehr kritisch Donald Trump begleiten, wenn er wieder Präsident gewählt wird. Und deswegen, Amerikaner haben nicht so ein Angst vor Ende der Demokratie wie vielleicht in Deutschland.
Ich würde sagen, es ist nicht das Ende der Demokratie, nur ich sehe da schon einiges auf uns zukommen. Und ich sehe das nicht, weil ich die Expertin bin für alle Wahlbeamten in den USA, aber wenn wir, Sie sprachen von Republikanern, die 2020 berechtigten Widerstand gegen die Forderung von Donald Trump gestellt haben, die Wahlergebnisse nachträglich zu seinen Gunsten zu fälschen. Aber wenn wir zum Beispiel nach Arizona schauen, Maricopa County, was bei der letzten Wahl eben mit wahlentscheidend war, der dortige zuständige Wahlbeamte Stephen Richer ist ein Republikaner und der weist genau auf diese Dinge hin, dass sich eben seit 2020 einiges verändert hat in vielen US-Bundesstaaten. Natürlich gehe ich auch davon aus, dass die Mehrheit der zuständigen Gewählten immer noch die Demokratie hochhält, natürlich. Aber es gibt einfach mehr, die bereit sind, da aktiv einen Stock in die Speichen zu tun. Und was den Kongress angeht, ja, diese Macht ist da. Die Macht ist aber in den letzten Jahren bis auf wenige Entscheidungen, Infrastrukturpaket, zuletzt mit großer, großer Anstrengung nochmal das letzte Ukraine-Paket. Diese Macht ist immer sehr destruktiv gewesen, weil der Kongress sich seit langem oft gespalten, nicht mehr auf etwas hat einigen können. Allerdings, man muss jetzt nicht unbedingt schwarz sehen, aber sollte es bei dieser Wahl so ausgehen, dass beide Kammern des Kongresses an die Republikaner gehen, dann gibt es natürlich freie Fahrt. Ich sage jetzt nicht, dass es passiert, aber es ist auch ein mögliches Szenario.
Herr Zech, das sind wahrscheinlich so Hintergründe, die Sie sich häufiger wünschen würden, oder?
Genau das, weil wir haben heute auch über Trump gesprochen, aber ich finde, es ging mehr um Institutionen, mehr um das Land. Und natürlich muss man da im gleichen Zuge, wie Sie das ja vorhin auch gesagt haben, muss man dann im gleichen Zuge auch Trump nennen. Aber ich finde, wir hatten heute einen Fokus auf eben die inhaltliche Perspektive. Und dafür bin ich sehr dankbar schon mal. Ich wünsche mir, dass da sowas tatsächlich auch häufiger mal passieren könnte.
Und ich finde ja auch, es ist ja nicht so, als wenn die Kandidaten, die wir in den USA hatten, es Medien leicht gemacht hätten, nicht über diverse persönlichkeitsbezogene Dinge zu berichten. Da hatten wir mit Trump und mit Biden natürlich ja auch ein jeweils von ihnen in den Fokus gestelltes Duell. Er oder ich, ich oder er. Also das hat den Fokus ja auch von den beiden Kandidaten schon selbst aus sehr auf die jeweilige Person gerichtet, ne? Würde ich jetzt zur Verteidigung der Medien einmal anbringen. Sie können gerne widersprechen, Herr Zech.
Ja, also es ist natürlich auch irgendwo einladend, wenn man sich dann auf die Frage, so wer wird es jetzt oder wer wird es nicht, das hat ja dann fast schon so einen sportlichen Charakter, ne? Also so ein Wahlspektakel lädt natürlich einen dazu, sich dafür zu interessieren, und das hat ja auch was Gutes irgendwo, ne? Wenn man Interesse an einem Thema erstmal weckt, dann ist ja der zweite Schritt vielleicht, dass man sich dann auch inhaltlich damit beschäftigt und nicht nur eben guckt, wer nachher gewinnt oder verliert.
Dann würde ich in die Schlussrunde einleiten und einmal kurz in die Runde fragen wollen. Herr Kirschbaum, was nehmen Sie mit aus der Diskussion?
Ja, wie Frau Siemens sagte, es gibt wirklich gute deutsche Journalisten in den USA unterwegs, die probieren, beide Seiten und ganz Amerika darüber zu berichten. Und ich fürchte, das wird manchmal überschattet von den Schlagzeilen wie Trump oder Biden Rücktritt, und das zieht die meisten Aufmerksamkeit an, und diese tiefe Berichterstattung werden gemacht, aber vielleicht noch nicht so oft gehört und gesehen. Und das kann man nur wünschen, dass die Leute mehr von diesen Berichten aus dem Heartland und anderswo lesen und zuhören und anschauen.
Ist das in den USA eigentlich anders?
Gute Frage. Es gibt nicht diese öffentliche rechtliche in den USA. Es gibt kaum so tiefgründige Berichterstattung in den USA wie in Deutschland. Und die USA ist sehr gespalten. Die kommerziellen Medien verdienen viel Geld über diese Spaltung. Auch neutrale Sender wie CBS News hat gesagt, Donald Trump ist vielleicht nicht so gut für den USA, aber ist sehr gut für CBS News, weil die Quoten so gut sind mit Trump. Und das ist einfach die Wahrheit, dass Trump erzeugt viel Interesse, viel Medienaufmerksamkeit. Er ist ein Unterhalter. Er weiß, wie er die Medien, er weiß, wie er die Aufmerksamkeit auf sich sieht. Und ja, dadurch werden andere Themen ertrunken oder erstickt. Sie werden nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber die USA hat ein ganz anderes Mediensystem als Deutschland. Das wünsche ich mir auch, dass die Deutschen das verstehen, dass es gibt vielleicht nur 2% der Amerikaner, die öffentliche, rechtliche gucken, im Vergleich mit 50% der Deutschen. Und deswegen kann es nicht so eine tiefe Berichterstattung geben für die Amerikaner wie in Deutschland.
Frau Simon, was nehmen Sie mit?
Ich glaube, wer diese, was Eric Kirschbaum tiefe Berichterstattung nennt, wer das sucht und will, der muss einfach ein bisschen suchen. Und zwar über die Schlagzeilen und die 1-2 Minuten Berichte oder kurzen Artikel hinweg. Und er wird fündig. Er wird auch in den USA fündig, vielleicht teilweise mehr in Podcasts. Da muss man viel mehr Energie aufbringen, weil man ja beide Seiten hören will. Es ist hier wirklich ein sehr geteilter Markt. Aber da wird man dann manchmal fündig, oft auch nur zu Spezialthemen, sei es der Supreme Court oder anderes. Und in Deutschland glaube ich aber schon, dass man, wenn man tiefer gräbt, sehr wohl fündig wird, sowohl bei Print als auch bei Hörfunk. Und ich finde es immer gut, wenn die Kolleginnen und Kollegen in meinem Sender, in meinen Sendern und Programmen bereit sind, über Dinge zu sprechen, weil im Gespräch vieles nachgefragt werden kann, aus deutscher Sicht, die ich manchmal schon gar nicht mehr habe, was aber wichtig ist für deutsche Hörerinnen und Hörer, um Dinge zu verstehen. Und das hat oft mehr Gewinn, als wenn ich mich tagelang dran setze, 20 Minuten schreibe, die auch wahrscheinlich gut sind nachher und im Hintergrund laufen. Aber oft bringt ein Gespräch mit den deutschen Nachfragen meiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern deutlich mehr.
Herr Zech, was nehmen Sie mit?
Also ich schließe mich tatsächlich jetzt auch der Haltung an, dass das eine sehr detaillierte Thematik ist, eine sehr informationsreiche Thematik, die man nicht mal eben so in einer Kurznachricht verarbeiten kann, und dass man im Angesicht dessen, dass es ja wirklich eine große Front an Themen gibt, die man als Journalistin eben bearbeiten muss, die man aufbereiten muss, da ist die USA-Politik, die USA-Demokratie natürlich nur ein kleiner Baustein von ganz, ganz vielen anderen Themen. Gleichzeitig bleibt aber meine Beunruhigung ein bisschen, dass wir uns jetzt mit den USA in ein Fahrwasser begeben, das große Umwürfe erzeugen könnte. Aber ich möchte jetzt natürlich auch keine Angst schüren. Letzten Endes werden wir sehen, wie sich die Lage entwickelt. Und ich würde mich einfach generell freuen, wenn wir uns als Europa, was jetzt ja auch schon durch Trump angestoßen wurde, also durch die Optionen jetzt, wenn man uns die NATO anguckt, dass wir eigenständiger werden und mehr auf eigenen Beinen stehen und uns in dem Sinne auch unverletzlicher gegenüber den Änderungen in den USA machen.
Vielen Dank. Nach dem 5. November werden wir dann vermutlich mehr wissen, beziehungsweise ein paar Tage danach. Es dauert ja vielleicht auch ein bisschen, wie beim letzten Mal, wieder länger, bis wir da jeweils Klarheit haben. Vielen Dank Ihnen allen für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne.
Ich danke auch.
Berichten deutsche Medien zu oberflächlich über den Wahlkampf in den USA? Darüber haben wir heute gesprochen bei Nachredaktionsschluss mit dem Deutschland-Korrespondenten der LA Times in Deutschland, Erik Kirschbaum, mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon und mitgebracht hat das Thema unser Hörer Hendrik Zech. Und falls auch Sie mal über irgendwas reden wollen, was Sie stört an Berichterstattung, Dinge, die aus Ihrer Sicht irgendwie falsch laufen in den Medien, die Ihnen fehlen, dann schreiben Sie uns doch gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nachredaktionsschluss in einem Wort @deutschlandfunk.de und vielleicht sprechen wir dann ja auch schon bald über Ihr Thema. Ich bin Sascha Wandhöfer. Tschüss.